Schön, dass ich hier sein darf. Ich habe herzliche Grüße mitgebracht von meiner Frau, die hat einen Job in der Schweiz angenommen. Genau, nichts Schlimmes, es geht nur darum, dass sie ihr frisches Enkelchen hütet, beziehungsweise hilft am Haushalt. Genau, am 23. Januar haben wir unser zweites Enkelkind bekommen. Ja, das ist so mit den Kindern, nicht? Die sind ganz dicht und die Enkel sind wieder ganz weit weg und naja. Genau, ich werde dann nach dem nächsten Wochenende auch nachreisen. Ich möchte euch heute einen Vers vorlesen. Ein Vers, der ist wie Dynamit. Der beschäftigt uns und die ganze Menschheit fortwährend. Und das ist der erste Satz der Bibel. Der erste Satz der Bibel, da steht in meiner Bibel: Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Das ist eigentlich ein einfacher Satz, nicht? Aber trotzdem ist da so viel Sprengstoff drin. Trotzdem ist da so viel drin, was uns juckt und zum einen, was uns beschäftigt, zum anderen, was ganz viele nicht wahrhaben wollen. Eigentlich sind wir Menschen doch immer auf der Frage, auf der Suche der Antwort, und die Frage beschäftigt uns: Woher kommen wir eigentlich? Woher kommen wir? Neulich war in der Ostsee-Zeitung ein Bericht über eine Frau, die ihren Vater sucht. Die Mutter, wie auch immer, hatte einen Bekannten und, naja, gut, ein Kind ist gezeugt worden. Die Mutter weiß recht wenig und der Vater war schnell wieder weg. Und sie wusste nicht mal den Nachnamen. Aber ist das zuverlässig, wenn bei so einer Bekanntschaft überhaupt der Vorname? Alles sehr dubios, aber diese Frau, die ist über 30 Jahre alt, aber diese Frage, woher komme ich, wer ist mein Vater, das beschäftigte sie. Und dann hat sie, zweimal wurde in der Ostsee-Zeitung da ein großer Bericht veröffentlicht, das beschäftigt uns, woher kommen wir? Und damit verbunden ist auch die Frage, was ist der Sinn meines Lebens? Was soll ich hier? Wenn ich weiß, woher ich bin, ja. Dummes Beispiel, 007 weiß immer, woher er kommt. Der ist Geheimagent und er hat immer einen Auftrag, er hat immer ein Ziel. Aber woher kommen wir denn? Wir sind geboren, gibt es ein Ziel in unserem Leben? Gibt es etwas, wofür wir leben sollten? Das ist auch eine Frage, verbunden mit dem, woher bin ich, woher komme ich, das wohin. Und auch da gibt es so viele verschiedene Antworten. Der eine, der sagt, ich will Geld sehen, ich will nie wieder was für lau machen, ich will Geld sehen. Und der andere sagt, ich setze mich ein für eine gewisse Sache. Gut, ich komme jetzt aus dem Museum und dann sagen welche, ich möchte mich einsetzen dafür, dass gewisse Sachen erhalten bleiben, alte Motoren und das Wissen weitergegeben wird. Oder anderes Wissen irgendwie. Oder wie der andere sagen, wir setzen uns ein, dass Natur erhalten wird. Und ich gehe los in dem Naturschutzpark und mache da Pflegearbeiten und ich setze mich dafür ein. Wieder andere, die leben für ihre Briefmarkensammlung. Gibt's auch. Die ziehen da etwas raus, dass sie etwas sammeln und die Reihe vollständig haben. So gibt es ganz, ganz viele verschiedene Ansätze. Der Sinn des Lebens. Und wenn ich weiß, woher ich komme, dann kann ich leichter und einfacher damit umgehen. Die Frage, woher kommt die Menschheit, wird hier beantwortet. Im Anfang schuf Gott. Im Anfang schuf Gott. Also jeder Mensch könnte sich sagen, ich bin ein Geschöpf Gottes. Ich bin ein Geschöpf Gottes. Und wenn wir die Bibel weiterlesen, dann wissen wir, wir können sogar noch ein Wort dazu einsetzen. Ich bin ein geliebtes Geschöpf Gottes. Ich bin ein geliebtes Geschöpf Gottes. Das ist so wertvoll und so wichtig, dass wir das wissen. Leider wird in nicht allen Elternhäusern den Kindern vermittelt, dass sie geliebt werden. Wir haben jetzt, da kam jemand bei uns ins Museum und sagte, hast du Arbeit für mich? Und ich habe ein bisschen überlegt, was kann man da machen? Gut, nun hat sie einen kleinen Job, die kommt 2-3 Mal die Woche, hilft ein bisschen. Wir konnten auch irgendwie regeln, dass das bezahlt wird. Wir sind zufrieden mit ihrer Arbeit und wir sagen ihr manchmal, schön, dass wir dich haben, du hast das gut gemacht. Und am Anfang sagte sie, das hat ja noch niemand zu uns gesagt. Das hat ja noch niemand zu mir gesagt, sagte sie. Wir sind geliebte Geschöpfe Gottes. Das ist wichtig, damit wir unseren Wert kennen. Wir sind kein Abfall. Kein Abfall. Und auch diese Frau, die ihren Vater sucht, das ist nicht Zufall, sondern Gott hat das so gegeben. Gott hat das so geschenkt. Gott hat das Leben entstehen lassen. Gott hat sie geschaffen. Auch wenn andere dachten, ach, na ja, ist halt passiert. Nein, Gott hat sie geschaffen. Gott hat das Leben geschenkt. Und manchmal, diese Woche kam Margret nach Hause vom Lehrergebetskreis und sagte, ja, die Friede ist schwanger. Und Friede hat gesagt, wir haben schon lange drauf gewartet. Es ist kein Selbstgänger, dass Kinder entstehen, dass Kinder gezeugt und geboren werden. Das ist alles kein Selbstgänger. Manche warten ganz lange darauf. Manche kriegen nie ein Kind. Aber es ist so. Gott ist der Schöpfer. In dem einen Fall sagt Gott, ich gebe, ich schenke ein Kind. Und im anderen Fall sagt er, nein, es ist für diese Leute besser, dass sie kein Kind haben. Ich weiß von einer Familie, die waren in Wismar, lange verheiratet, sie hatten kein Kind. Sie haben sich für Kinderarbeit eingesetzt in ihrer Gemeinde, aber sie hatten keins. Schade, aber es liegt nicht an ihnen, es liegt daran, dass Gott für sie andere Aufgaben hat. Ich sage es jetzt einfach mal so. Gott ist der Schöpfer. Und wir haben manchmal relativ wenig Mittel, da was zu machen. Gott ist der Schöpfer. Und jedes Geschöpf aber ist ein geliebtes Geschöpf Gottes. Ein geliebtes Geschöpf Gottes. Und da ist es egal, wer Vater ist oder Mutter oder in welchem Land man geboren wird, zu welchem Volk man gehört oder wie das Aussehen ist. Wir sagen manchmal, früher wurde das vielleicht auch häufiger gesagt, er kommt aus einer guten Familie. Ja, Siegfried lacht. Ja, was ist denn eine gute Familie? Früher wurde gemeint, das ist eine etwas reichere Familie oder vielleicht Adelsfamilie, eine gute Familie. Aber was ist denn eine gute Familie? Das legen wir Menschen wieder fest, nicht? Aber es ist egal, ob man in einer guten Familie geboren wird oder in einer kleinen Wohnung, ich sag mal, wie Flüchtlinge, die vertrieben worden sind und dann hat die ganze Familie nur ein Zimmer. Das ist egal. Wer geboren wird, ist ein von Gott geliebtes Geschöpf. Und es ist auch egal, wo das ist oder welchem Volk man angehört. Niemand kann etwas dafür, ob man krause Haare hat oder blonde oder ob man lange Beine hat. Oder kann niemand was dafür. Gut, beim Bart ist nachher anders, nicht? Man kann ihn rasieren oder stehen lassen, aber niemand kann etwas dafür. Aber jeder Mensch ist ein geliebtes Geschöpf Gottes. Ein geliebtes Geschöpf Gottes. Und am Anfang schuf Gott. Er hat etwas geschaffen. Manchmal sagen wir, ich habe es geschafft. Ich bin jetzt fertig damit. Aber schaffen hat noch eine ganz andere Bedeutung. Wir haben etwas kreiert. Eine Kreation ist eine Schöpfung. Und beispielsweise bei Mode, dann ist das eine neue Kreation. Da ist etwas ganz Neues, ganz neue Kleider, ganz neue Dinge, die da gemacht worden sind. Also Gott hat etwas ganz, ganz Neues gemacht. Er hat etwas Neues geschaffen. Er hat die Schöpfung geschaffen. Er schuf etwas ganz, ganz Neues, etwas, was vorher nicht da war. Gott hat die Schöpfung erfunden. Gott hat die Schöpfung, die Menschen, die Tiere, die Natur erfunden. Und wenn wir uns mal überlegen, was Gott geschaffen hat, beispielsweise die Himmel. Das ist großartig. Ich bin ja nun nicht so ein Astronom, der die Sterne immer beobachtet. Ich bin froh, dass ich 3, 4 Sterngruppen, Sternzeichen erkenne. Genau, den Polarstern, das ist der wichtigste, das ist immer Norden, Polarstern. Und der Polarstern ist der letzte Stern, der Deichsel vom großen Wagen. Und ich weiß, der Polarstern ist immer im Norden. Aber das Sternbild, das dreht sich einmal am Tag um den Polarstern. Und der Polarstern ist mal ganz oben und mal ist er ein bisschen flacher am Horizont. Also ich hätte mir sowas nie ausdenken können. Ich habe schon Schwierigkeiten, das zu beobachten. Und, ich habe gesagt, der Polarstern ist der letzte Stern bei der Deichsel vom kleinen Wagen. Und die Achse vom großen Wagen zeigt auf den. Also, ihr merkt, ich hab Schwierigkeiten, ja. Aber Gott hat sich alles ausgedacht und das ist wichtig. Es ist wichtig, dass der Polarstern immer im Norden steht, damit die Seefahrer wissen, wo sie sind, wo sie hinsteuern müssen. Und am Tag können sie das einigermaßen durch den Stand der Sonne, aber in der Nacht ist die Sonne nicht da. Zum Glück gibt's Sterne. Zum Glück gibt's den Polarstern. Und genau, und die Sterne und die Gestirne bestimmen Tag und Nacht. Auch das wieder, das ist wunderbar eingerichtet. Und die Erde, die ist ja nicht immer gerade, genauso wie der Globus nicht gerade ist, sondern steht ein bisschen schief. Ja, Tarnow hat es beschrieben, der schiefe Globus. Und die Erde, die wackelt so um die Sonne rum. Aber dieses Wackeln, das ist deshalb so, damit wir Jahreszeiten haben. Wenn die Sonne gerade stände, wäre die Witterung immer gleich. Und so gibt es Sommer und Winter. Und es gibt Tag und Nacht. Und das liegt daran, wie die Erde um die Sonne kreist. Aber Gott hat uns das zugesagt, Sommer und Winter. Und das ist wichtig, damit wir Nahrung haben. Es muss einen Winter geben, es muss niedrige Temperaturen geben, sonst hätten wir keine Äpfel. Denn der Apfel braucht die niedrigen Temperaturen im Winter, sonst setzt er nicht an. Das ist so, können wir überprüfen. Es gibt, als wir in Madagaskar waren, wuchsen nur in bestimmten Gegenden Äpfel. Und das ist da, wo es im Winter kalt wird. Sonst wachsen die nicht. Die brauchen, das heißt, Vernalisation. Genauso beim Wintergetreide. Wenn die keine tiefen Temperaturen haben, dann wächst das nicht. Beim Sommerweizen ist das anders. Winterweizen braucht das. Sommerweizen ist das anders. Der Sommerweizen braucht keinen Kältereiz. Es ist unfassbar, was Gott alles geschaffen hat. Und die Erde, wir denken bei den Lebewesen, die auf der Erde sind, immer an die Säugetiere und teilweise noch an die Fische. Aber es gibt ja auch die ganz kleinen Tierchen, diejenigen, die man mit dem Auge kaum sieht, die Milben. Und das, was in der Erde wimmelt und kreucht. Regenwürmer sehen wir manchmal. Und die Regenwürmer sind beispielsweise auch wichtig, weil sie beispielsweise die Blätter mit in die Erde reinziehen, die Laubblätter, und weil sie viele kleine Pflanzenreste nutzen und nochmal, also fressen und dann auch nochmal verdauen. Die Regenwürmer schaffen besondere Bodenaggregate im Boden und das ist wichtig für die Pflanzen auch. Und die Regenwürmer schaffen Gänge und das ist auch wichtig, damit das Wasser versickern kann und nicht immer oben steht. Also die kleinen Tiere, die man kaum sieht, also die Regenwürmer sind nicht nur für die Angler wichtig. Die Regenwürmer, die Tiere, die man kaum sieht, die haben auch ganz wichtige Aufgaben. Beispielsweise bei der Zersetzung der Pflanzenreste. Wenn beispielsweise ein Baum abstirbt, dann wird der Baum wieder zersetzt oder überhaupt Pflanzenreste, die werden zersetzt. Erstmal grob durch Insekten, durch Regenwürmer und dann im Kleinen durch Bakterien auch, die beispielsweise die chemischen Verbindungen knacken, damit beispielsweise der Stickstoff wieder den Pflanzen zur Verfügung steht, die Nährstoffe. Das ist alles wichtig und das machen kleine Tiere. Das hat Gott sich so ausgedacht. Vom Großen muss alles wieder ganz klein werden, damit die Pflanzen das wieder aufnehmen können und wachsen können. Und vom Kleinen ist es auch so, dass die kleinen Tiere von den Größeren gefressen werden und denen als Nahrung zur Verfügung stehen, damit sie wachsen können. Das ist, nennt sich Nahrungskette, und der Mensch, das ist derjenige, der am Ende der Nahrungskette ist. Wir haben Tiere, Schweine, Kühe, die Gras gefressen haben, die andere kleine Tiere gefressen haben, und die verwerten wir dann. Die verwerten wir dann, oder Raubtiere, ja, die reißen die Zebras oder die Gnus. Und das ist wieder der andere Weg. Gott hat das sich ausgedacht und Gott hat alles geschaffen. Und jedes Tier oder jede Tierart ist ein Baustein in seinem, in Gottes System und ist nötig. Gott hat das alles geschaffen. Gott ist der Schöpfer der Himmel und der Erde. Und das, was wir Menschen tun, ist, wir finden heraus, was wie zusammenhängt in der Schöpfung. Und wir stellen fest, durch immer bessere Teleskope beispielsweise, dass es viel mehr Sterne gibt, als wir sehen und als wir ahnen. Wir reden von dem Sternsystem als von der Milchstraße, aber es gibt noch viele andere Milchstraßen. Gott hat so etwas Gewaltiges geschaffen. Wir können es gar nicht mit unserem Verstand begreifen. Und wenn die Forscher unterwegs sind und wenn die Wissenschaftler etwas rausfinden und eine Antwort finden, dann haben sie gleich 10 andere Fragen. Das ist so, weil eine Antwort dann wieder andere Fragen nach sich zieht. Gott hat Himmel und Erde geschaffen. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und als Gott geschaffen hat, hat er dadurch den Anfang gesetzt. Wir wissen, Gott ist ewig. Gott ist von Ewigkeit her und wird in Ewigkeit bestehen. Und irgendwann hat er einen Anfang gesetzt, indem er die Himmel und die Erde geschaffen hat. Gott macht den Anfang. Gott setzt die Zeiten fest. Gott ist derjenige, der alles geschaffen hat und der alles hält und der das Ziel für alles ist. Und auch wir möchten vieles mehr wissen über Gott und über Himmel und Erde. Aber wir haben die Bibel, Gottes Wort, das sind seine Informationen an uns. Und alles, was wir wirklich wissen müssen über Gott, alles, was wirklich wichtig ist für uns, das steht in der Bibel. Das, was nicht in der Bibel steht, das ist nicht wirklich wichtig für uns. Jedenfalls nicht in der Beziehung zu Gott. Und Gott möchte zu uns eine Beziehung haben. Und Gott möchte uns gebrauchen. Und Gott hat einen Weg und ein Ziel für uns. Und das ist in der Bibel beschrieben. Gott möchte uns bei sich haben in der Ewigkeit. Und alles, was dafür wichtig ist, das steht in der Bibel. Ich weiß nicht, ob Gott uns, wenn wir im Himmel sind, erklären wird, was hier war, was mit seiner Schöpfung los war. Ich weiß es nicht. Aber ich gehe davon aus, dass es im Himmel spannend ist und dass wir viele Neuigkeiten erfahren werden. Sagte mal jemand zu mir, im Himmel Der Himmel ist wie eine Schule. Wir werden immer wieder Neues erfahren, immer wieder lernen. Denn wir Menschen sind dazu ausgerichtet, immer mehr aufzunehmen und zu lernen und zu erfahren. Man lernt nie aus, heißt das so, lapidar gesagt. Und so ist das auch. Darauf sind wir ausgerichtet, immer mehr zu erfahren und zu durchdenken und auch umzusetzen. Ja, leider macht uns das Alter einen Strich durch die Rechnung. Meine Schwiegermutter wird nächste Woche 98. Aber oft, wenn man sie fragt, was hast du gegessen, weiß sie es nicht mehr. Aber andere Sachen weiß sie sehr wohl. Sie wusste, dass Margit gestern losgefahren ist in die Schweiz. Ich habe sie gestern besucht und die erste Frage von ihr war, na, ist Margit schon angekommen? Also unser Gehirn ist eigentlich darauf gerichtet, immer wieder Neues aufzunehmen und zu durchdenken. Das ist eine ganz interessante Sache. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Was ist so wichtig für uns an diesem Satz? Zum einen, ich habe es gesagt, wir sind Geschöpfe Gottes, geliebte Geschöpfe Gottes, und Gott hat einen Plan mit uns. Er hat uns mit einer gewissen Absicht geschaffen. Und seine Absicht ist, dass er mit uns Gemeinschaft hat, dass wir bei ihm sind und dass wir ihn loben und preisen, mit ihm zusammen sind. Das ist seine Absicht. Und wenn man es genau nimmt, zu dieser Aussage, am Anfang schuf Gott Himmel und die Erde, gibt es eigentlich keine schlüssige Alternative. Es gibt keine schlüssige Alternative. Es wird viel geredet von Urknall oder von Evolution, aber Wissenschaftler sagen, da sind ganz, ganz viele Fragen offen. Ich habe mal einen Nobelpreisträger gehört, Physik, Nobelpreisträger der Physik, Erwin Neher. Ich glaube, 1993 hat er den Nobelpreis bekommen. Und er sagte, ich vertrete die Urknalltheorie so lange, bis es eine andere Theorie gibt, die mehr Fragen beantworten kann als die Urknalltheorie. Dann werde ich die sofort fallen lassen und die neue Theorie vertreten. Das ist Wissenschaft. Es gibt viele offene Fragen und solange nicht alle beantwortet sind, sind das immer nur Theorien. Es gibt keine schlüssige Erklärung für die Existenz des Himmels und der Erde, außer dass Gott sie geschaffen hat. Und das Zweite ist, Gott hat Autorität aufgrund der Tatsache, dass er der Schöpfer ist. Das wird jeder sagen, wenn er was gemacht hat. Wenn jemand einen Kuchen gebacken hat oder ein Bild gemalt hat, dann bestimmt er, was damit gemacht wird. Ich weiß nicht, Angelika, ob du heute viele Bilder bekommst zum Geburtstag, aber das ist ja immer ein schönes Geschenk. Ich habe meinen Eltern auch Bilder geschenkt. Genau, die Kinder, wenn sie etwas malen, entscheiden darüber, was mit dem Bild gemacht wird, wem es geschenkt wird. Oder derjenige, der einen Kuchen backt oder etwas anfertigt, einen Schrank macht, ein Schreiner macht einen Schrank, dann bestimmt der Schreiner, was damit passiert. Gott hat die Erde geschaffen und er hat Autorität und er bestimmt, was damit gemacht wird. Und da gibt es einen Vers, den habe ich gestern gelesen, in Offenbarung 4, Vers 11, du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen. Gott hat die Autorität über seine Geschöpfe, über die ganze Schöpfung. Er ist erhaben über uns. Und wir können nicht begreifen, was er macht. Und wir können auch nicht begreifen, was er gemacht hat. Wir sind immer auf der Suche danach. Und wir können nicht begreifen, was er macht. Im Nachhinein verstehen wir vieles. Das ist wie in unserem Leben. Im Nachhinein sagen wir, das war gut oder das war nicht so gut. Im Nachhinein verstehen wir das. Aber Gott hat die Autorität und er hat einen guten Zweck und ein gutes Ziel. Und obwohl er so erhaben ist und so groß ist und so wunderbare Gedanken hat, die wir kaum nachvollziehen können, macht er sich dennoch nahbar. Wir können auf ihn zugehen, heißt das. Er lässt Kontakt zu. Er will, dass wir in Kontakt mit ihm treten. Durch Jesus Christus. Durch Jesus Christus können wir zu ihm kommen. Der Jesus ist auf die Erde geworden, ist Mensch geworden. Er, der in unmittelbarer Gegenwart Gottes war, er ist Mensch geworden und er hat für unsere Sünden den Tod erlitten. Er hat den Stellvertreter-Tod für uns erlitten. Und wenn wir das im Glauben annehmen, dass er unsere Sünden auf sich genommen hat und dass wir sein göttliches Leben bekommen, wenn wir das im Glauben annehmen, dann werden wir Gotteskinder. Und manchmal heißt es, in der Bibel heißt es, Gewaltreißende dringen ein ins Reich Gottes. Und die einzige Erklärung dafür ist, wenn man sich so verhält wie der Jakob am Jabbok. Jakob war am Ende. Er hatte seinen Bruder vor sich und Jakob befürchtete, dass der Bruder ihn mit seinen 400 Soldaten in Stücke reißen und nichts mehr von ihm übrig lassen würde. Und dann hat er eine Begegnung mit Gott. Und der Jakob sagt, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und das ist so für mich die Erklärung, mit Gewalt reißen Leute das Reich Gottes an mich. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Aber Gott lässt das zu. Gott lässt das zu. Gott möchte segnen. Das ist das Schöne. Gott hat die Himmel und die Erde erschaffen. Wir sind geliebte Geschöpfe Gottes und Gott möchte, dass wir bei ihm sind.